Mach klare Ansagen. Ich war vor einiger Zeit auf einer Weiterbildung für Führungskräfte. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist nur was für Chefs großer Unternehmen, weit gefehlt. Jeder Mensch hat Verantwortung. Jeder, der hier sitzt, hat Verantwortung. Führung, das wisst ihr vielleicht, beginnt bei der eigenen Person. Das ist meistens am allerschwierigsten, die eigene Person zu führen. Und Führung geht weiter bei den Menschen, die uns anvertraut sind. Und ich glaube auch die meisten, die hier sitzen, denen sind irgendwelche Menschen anvertraut. Also man hat Kinder, man hat vielleicht Eltern, die Unterstützung brauchen, man hat Nachbarn, man hat einen Partner. Also Dinge, wo wir Verantwortung übernehmen, da ist es auch wichtig, Führung zu übernehmen. Ich war also bei diesem bekannten Trainer, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Boris Grundl, also ein säkularer Mensch. Und der hat auch so eine Biografie und das ist so seine Botschaft, also mach klare Ansagen, sei klar, sei hart im besten Sinn des Wortes, provozierend, so macht er das auch vor, sei unbequem, übernehm Verantwortung. Und noch was, was er sagt, widersteh der Versuchung, beliebt zu sein. Widersteht der Versuchung, es den Leuten recht zu machen, muss ich mir auch sagen. Natürlich will man von allen Menschen geliebt werden und will es gerne den Leuten recht machen, aber Führung ist was anderes. Es weiß jeder von uns, dass es bei Führung nicht um Befindlichkeiten geht. So wichtig das ist, so schön das auch ist, wenn Menschen wertschätzend sind und liebevoll ihre Dinge rüberbringen, aber bei Führung geht es darum, Dinge müssen getan werden. Wer Kinder hat, und jeder von uns war ja auch mal ein Kind, der weiß, Kinder müssen irgendwann schlafen. Kinder sollen sich nicht nur von Süßigkeiten ernähren, Kinder sollen nicht den ganzen Tag am Handy hängen und dafür braucht es klare Ansagen. Das weiß jeder. Ob das klappt, ist eine andere Frage, aber trotzdem, im Leben gilt, mach klare Ansagen und man macht sich damit nicht unbedingt beliebt. Das ist bei Kindern so, das ist aber auch im Arbeitsleben so. Erfolgreiche Firmen, da gibt es Chefs, die machen klare Ansagen. Das gefällt nicht jedem, das mag provozierend sein, man mag sich da vielleicht auch das eine oder andere Mal dran reiben, aber so ist das. Und wisst ihr, ich verrate euch keine Überraschung, dass es bei Jesus auch so ist, dass er sehr oft klare Ansagen macht. Und das werdet ihr gleich merken, wenn ich euch den Text für heute vorlese. Da macht Jesus auch sehr klare Ansagen, wo man sich fragt, hallo, kommt das von ihm? Ja, es kommt von ihm. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium im 17. Kapitel. Es ist eine Rede an die Jünger, also es geht gleich um uns. Und Jesus sagt Folgendes. Stellt euch vor, einer von euch hat einen Knecht, der den Acker pflügt oder das Vieh hütet. Der kommt vom Feld zurück. Wer von euch wird zu ihm sagen, komm gleich her und leg dich zu Tisch? Im Gegenteil, er wird zu ihm sagen, mach mir etwas zu essen. Binde dir eine Schürze um und bediene mich, solange ich esse und trinke. Danach kannst auch du essen und trinken. Bedankt er sich etwa bei seinem Knecht, weil der seinen Auftrag erledigt hat? So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, womit euch Gott beauftragt hat, dann sagt, wir sind Knechte, weiter nichts, wir haben nur unsere Pflicht getan. Also unser erster Punkt war, mach klare Ansagen. Und das merken wir jetzt sehr deutlich, ohne dass ich das großartig auslegen muss. Jesus macht sehr klare Ansagen. Jesus kommt hier als Führungskraft, der sagt, was wir zu tun haben. Und es gibt an seinen Worten eigentlich auch wenig rumzudeuteln. Man versteht es gleich, auch wenn ihm das vielleicht nicht so schmeckt. Auch wenn Jesus knallhart sagt, was Sache ist. An diesem Text zumindest wird man sagen können, also Harmoniesucht kann man Jesus da wirklich nicht vorwerfen. Es geht ihm nicht darum, den Leuten oder auch den Jüngern oder auch uns nach dem Mund zu reden. Er erzählt also ein Gleichnis, ein Sklavengleichnis. Und Ihr wisst das, vor 2000 Jahren war das die normale Gesellschaftsform. Also jetzt Jesus irgendwie unterschieben zu wollen, du hättest das eigentlich problematisieren müssen, dass es Sklaverei gab, das ist ein bisschen verfehlt, weil das war damals die gängige Wirtschaftsform. Dass es Sklaven gab und dass es Herren gab. Und dass die Sklaven leibeigen waren und dass sie tun mussten, was die Herren sagten. Im Übrigen ist es so, Jesus erzählt ja oft in Gleichnissen vom Himmelreich. Man kann 40 etwa zählen im Neuen Testament, 40 Gleichnisse. Und da gibt es eine ganze Gruppe davon, der sogenannten Sklavengleichnisse. Bei diesem Gleichnis muss man wohl sagen, es ist eines der härtesten und auch provozierendsten. Ich habe es schon gesagt, er macht es ja deutlich, es geht um uns. Also wir sind die Sklaven. Also, es wird geschildert in drei Phasen, dass er seine Zuhörer einlädt, dass er die Jünger einlädt und sagt, stellt euch vor. Das war also damals ganz gängig. Also, ein Mann hat einen Knecht. Es muss eine sehr kleine Firma gewesen sein, weil dieser Knecht, naja, im besten Sinne oder im schlechtesten Sinne Mädchen für alles war. Also er musste nicht nur das Feld pflügen, das Feld bestellen, für die Tiere sorgen, sondern wenn er nach Hause kommt und da empfängt ihn der Herr, da kann er sich jetzt nicht hinsetzen und Pause machen. Er kommt also verschwitzt nach Hause, er kommt hungrig nach Hause, er kommt ausgelaugt nach Hause, sondern völlig selbstverständlich ist es, dass der Herr ihm sagt, so, jetzt machst du mir erstmal zu essen. Und dann, nachdem der Herr gegessen hat, nachdem er sich gesättigt hat, dann kann der Knecht, der Sklave, zu seinem Recht kommen. Aber, das wird ausdrücklich gesagt, es wird ihm nicht Danke gesagt. Also es ist sein Auftrag zu arbeiten. Klar, mit Gewerkschaft und so hat das nichts zu tun oder mit heutigem Arbeitsrecht. Auch das Gleichnis, was wir vorhin gehört haben, nicht. Aber ihm wird kein Dank gesagt, sondern das, was er tun muss, hat er zu tun und niemand sagt Danke. Deswegen formuliert Jesus das ja auch in Frageform an seine Zuhörer, sodass die dann entweder Ja oder Nein sagen. Also wenn er sagt, stellt euch vor, jemand hat also diesen Knecht, der kommt nach Hause, dass er sagt, wird er ihm dann sagen, wenn er nach Hause kommt, du kannst dich jetzt hinsetzen und kannst schön Abendbrot essen? Nein, wird er natürlich nicht. Und so nimmt er uns mit hinein in dieses Gleichnis. Also, von Wertschätzung der Mitarbeiter ist hier keine Rede, von Anerkennung nicht, von Dankbarkeit nicht, von Bedürfnisorientierung. Pustekuchen, sagt Jesus. Es gibt einen Auftrag, der muss abgearbeitet werden, ohne Wenn und Aber. Das gilt in der Welt der Arbeit und das gilt auch im Reich Gottes. Es ist ja die meisten Gleichnisse, die Jesus erzählt, erzählen vom Reich Gottes. Also er macht uns damit Prinzipien deutlich, die in seiner Welt gelten. Und noch einmal, das deckt sich nicht unbedingt mit unseren Vorstellungen oder auch nicht mit unseren Vorstellungen vom Arbeitsrecht oder mit der Gewerkschaft. Wir hatten das ja vorhin auch im Gleichnis mit den Arbeitern im Weinberg. Da würde auch jede Gewerkschaft zu Recht auf die Barrikaden gehen, wenn man so Arbeitsrecht verstehen würde. Und jetzt wohlgemerkt, ich sage es zum dritten Mal, Jesus spricht zu seinen Jüngern und am Ende dieses Gleichnisses, nachdem er das so vor Augen gemalt hat, sagt er, so soll es bei euch auch sein, wenn ihr alles getan habt, womit euch Gott beauftragt hat, dann sagt, wir sind Knechte, weiter nichts, wir haben nur unsere Pflicht getan. Wer die Lutherbibel zur Hand nimmt, ihr könnt mal das Gottesdienstblatt aufschlagen, das ist so ein wichtiger Vers, so ein provozierender Vers, da wird es noch ein bisschen härter gesagt, man kann diesen Vers auch auswendig lernen. So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesprochen habt. Steht da, Jesus sagt, wenn ihr alles gemacht habt, dann sprecht das. Ich habe tatsächlich einen Kollegen, oder ich kenne einen Kollegen, der sagt das nach jeder seiner Predigt. Soweit reicht es bei mir nicht. Aber Jesus legt es den Jüngern doch sehr deutlich und eigentlich unmissverständlich nahe, das soll eure Haltung sein als Diener Gottes, dass ihr nach getaner Arbeit dieses Sprüchlein sagt, euch nicht selber auf die Schulter klopft und sagt, wir haben das alles gut gemacht, es war wunderbar, wie wir jetzt Gott gedient haben, wir kriegen 20.000 Schätze im Himmel. Nein, sondern unsere Stellung vor Gott ist, dass wir Knechte sind, Luther übersetzt unnütze Knechte. Manche Ausleger sagen, armselige Knechte, trifft es vielleicht besser. Also wir haben eigentlich nichts, was wir vorweisen können vor Gott, sondern wir sind darauf angewiesen, das zu tun, was der Herr sagt, wie der Sklave im Gleichnis. Sein Lohn ist, dass er ein Dach über dem Kopf hat und dass er was zu essen kriegt, mehr nicht. Kein Dank, keine Anerkennung, gar nichts. Wenn ihr jetzt dieses Wort hört, so auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ich frage euch jetzt nicht, wie es euch damit geht, das ist die falsche Frage, das wäre harmoniesüchtig, sondern was Jesus uns sagt, das sollen wir tun, oder? Ist doch eigentlich klar. Also er will mit diesem Gleichnis natürlich ein Stück übertrieben und natürlich auch zugespitzt etwas deutlich machen, was wir unbedingt merken sollen. Also was Jesus sagt, sollen wir tun. Wir sind Knechte, wir bleiben Knechte, wir brauchen unseren Herrn. Wir haben alles von ihm, wir haben da keine Ansprüche. Wir brauchen unseren Herrn, aber er braucht uns eigentlich nicht. Oder er braucht uns nicht. Wir sind vor ihm unnütze Knechte. Natürlich stellt sich die Frage, warum mutet uns Jesus diese harte Botschaft zu und warum habe ich auch dieses Gleichnis jetzt genommen, um darüber zu predigen? Ich hätte ja auch was anderes nehmen können, was euch besser gefällt, was mir besser gefällt. Naja, ich denke, darin steckt sehr viel Evangelium drin, einfach um unsere Stellung zu begreifen, die wir vor Gott haben. Wer sich an den letzten Sonntag erinnert, da haben wir ja diese Sturmgeschichten gehört, Talida stand hier vorne und die Grundfrage und das Grundthema war, wer ist dieser Jesus? Darum ging es in der Predigt. Heute geht es darum, wer sind wir vor Gott? Also, mein erster Punkt, klare Ansagen. Ich denke, das ist deutlich geworden. Mein zweiter Punkt, das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Wir werden das nachher auch singen, dieses Lied. Es macht diesen Grundsatz deutlich, unsere Stellung als Menschen, als Nachfolger Jesu, als Diener Gottes, dass wir uns die Anerkennung, den Dank Gottes nicht verdienen können. Wir können machen, was wir wollen. Ich kann so gut predigen, wie ich es kann. Ich kann mir keinen Dank damit erwirtschaften. Es kommt sowieso alles von Gott. Wir haben keinen Anspruch drauf, dass Gott uns Dankeschön sagt. Dieses Gleichnis vom Sklavenlohn ist ein Bild oder eine Beschreibung dafür, für unsere Stellung. Ich sagte es schon vor Gott. Es ist ein Gleichnis von der völligen Verdienstlosigkeit unseres Glaubens. Also wir können uns den Himmel nicht verdienen, sondern wir bekommen alles geschenkt. Wir leben aus der Gnade Gottes. Vorhin haben wir den Wochenspruch gehört. Wir liegen vor dir mit unserem Gebeten, vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, wir haben keine Gerechtigkeit vor Gott, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Also wir sind angewiesen darauf, dass Gott uns barmherzig ist und dass wir unsere Platzzuweisung auch annehmen, dass jeder von uns berufen ist, ein Diener zu sein, ein Knecht zu sein und sonst nichts. Das ist unsere Grundbestimmung. Wir leben also aus Gottes Gnade, wir leben aus Gottes Erbarmen. Und natürlich kenne ich auch die Frage ist in unserer Zeit sehr stark, was habe ich eigentlich davon? Ich kenne die Frage auch, ihr kennt sie auch. Was habe ich davon, dass ich Jesus nachfolge? Was habe ich davon, dass ich als Diener Gottes unterwegs bin, als jemand, der im Reich Gottes irgendwie auch mitlaufen will? Das ist die falsche Frage. Sondern Jesus sagt, es genügt, ein Knecht Gottes zu sein. ein Diener zu sein. Das ist unsere Platzanweisung. Damit ist dir alles geschenkt. Ihr wisst das ja auch, dass in der Bibel von der ersten bis zur letzten Seite ein Knecht oder ein Diener ja nicht nur jemand ist, der ganz unten ist, der immer alles machen muss, der Mädchen für alles ist und nichts zu melden hat, sondern wir wissen ja auch, Jesus, der dieses Gleichnis erzählt, ist ja selbst auch so einer gewesen, der Diener gewesen ist, der seinen Leuten den Tisch gedeckt hat, der die Füße gewaschen hat. Also Jesus kann sich selbst auch klein machen und bis in das letzte Buch der Bibel nennen sich die Apostel oder die Menschen, die mit Gott unterwegs sind, oft auch Diener Gottes. Ja, also Knecht Gottes oder Diener Gottes zu sein, ist in der Bibel ein Ehrentitel und auch Jesus bezeichnet sich so. Und ihr kennt diese berühmten Passagen im Jesaja-Buch 52, 53, diese Gottesknechtslieder, die Jesus ja auf sich bezieht. Ein Zitat von einem Rabbi, was ich gefunden habe: Wenn du viel Tora ausgeübt hast, also Weisung Gottes, dann tu dir darauf nichts zugute, denn dazu wurdest du geschaffen. Das heißt, wir sind dazu geschaffen, Gott gehorsam zu sein und seinen Willen zu tun. Man kann es genauso sagen, wenn du ein Auto bist, dann sei nicht stolz darauf, dass du fährst. Dafür ist ein Auto da. Oder wenn du ein Messer bist, dann sei nicht stolz darauf, dass du schneidest. Dafür ist ein Messer da. Also, unsere Bestimmung vor Gott ist die, dass wir ihm dienen. Und deswegen, dass wir es hoffentlich nicht gezwungen tun, dann wird es immer schwierig, auch wenn Leute sagen, du musst aber, sondern deswegen hoffe ich, dass ihr in dieses Bekenntnis auch einstimmen könnt. Das Höchste meines Lebens ist, dass ich das aus ganzem Herzen, dass ich es auch gerne tue, dass ich Gott diene und dass ich meinen Platz da auch annehme. Wir sind bei Punkt 2 gewesen, ich komme zu Punkt 3. Erstens, klare Ansagen. Zweitens, das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Und mein dritter Punkt heißt, schuldiger Dienst. Manche von euch wissen ja, ich habe mich mit Dietrich Bonhoeffer intensiver beschäftigt und unter anderem mit seinem Buch Gemeinsames Leben. In diesem Buch beschreibt Bonhoeffer, wie ich finde, bis heute gültig und eigentlich auch gut zu lesen, auch über 80 Jahre später, führt er sehr praktisch auch aus, wie wir als Christen gemeinsam leben können. Und er führt aus, du kannst es nie alleine als Einzelchrist, sondern übergeordnet ist immer das Miteinander der Christen, das gemeinsame Leben. Und dann schildert er sehr deutlich und auch sehr praktisch, wie das eigentlich geht. Er fängt mit dem an, was wir gemeinsam tun oder tun sollen als Gemeinde. Also wie wir beten können, wie wir die Heilige Schrift hören können, wie wir sie vorlesen sollen. Auch das ist etwas Heiliges oder etwas, was uns dazu bereiten kann und so weiter. Und dann zählt er auf, wie ein Christ seinen Tagesablauf gestalten soll. Und er nennt drei Dinge. Und er sagt, Schriftmeditation oder Betrachtung, Gebet und Fürbitte. Das sind die drei Dinge, die sollen unsere stille Zeit oder wie auch immer prägen. Und das finde ich alles sehr einleuchtend und das sind gute Dinge, sich daran zu orientieren. Und was mir aber damals auffiel, wenn Bonhoeffer das beschreibt, so ein Zungenschlag, der mich damals ein bisschen störte, wo ich dachte, es klingt so ein bisschen gesetzlich, wenn er das so schreibt, es ist ein schuldiger Dienst, den wir an Gott tun sollen. Ich lese euch mal ein Zitat vor, es ist also, wo er ausführt, wie wir in unserer persönlichen Zeit mit Gott Fürbitte üben sollen. Und da sagt er, Fürbitte tun heißt, dem Bruder, also Schwestern sind auch mit gemeint, die nennt er damals jetzt nicht, dem Bruder dasselbe Recht einzuräumen, das wir empfangen haben, nämlich vor Christus zu stehen und an seiner Barmherzigkeit Anteil zu haben. Schon mal sehr spannend. Also Fürbitte heißt, ich habe Barmherzigkeit empfangen und jetzt geht es darum, damit die anderen auch Barmherzigkeit empfangen, bete ich nicht für mich, sondern für sie. Jetzt geht es weiter. Es ist damit deutlich, dass auch die Fürbitte ein schuldiger Dienst an Gott und unserem Bruder ist, der täglich getan sein will. Wer dem Nächsten die Fürbitte versagt, der versagt ihm den Christendienst. Das klingt sehr streng. Ich habe das ja auch gesagt, ich habe mich daran, ich finde das gut oder ich fand das gut, aber ich habe mich so an diesen Zungenschlag gestört, schuldiger Dienst an Gott und an unserem Nächsten. Bis ich irgendwann in meiner Bibelkenntnis so weit gekommen bin zu diesem Gleichnis, über das ich jetzt gerade predige, zum Gleichnis über den Sklavenlohn. Und da ist die Rede vom schuldigen Dienst an Gott. Ich lese nochmal nach Luther vor, so auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Also, ihr Lieben, ich möchte euch einladen, es geht ja um das Evangelium. Es geht nicht darum, dass ich jetzt hier die Peitsche schwinge und mich unbeliebt machen will, aber es geht ja um das Evangelium, das uns herausfordert, das uns provoziert, im besten Sinn, damit wir Jesus nachfolgen. Und deswegen lasst uns gemeinsam mit Jesus unterwegs sein und auch den schuldigen Dienst an Gott tun, ohne dass wir dafür was verlangen oder erwarten oder mit Gott abrechnen wollen. Das wäre doch kleinlich. Ich habe es jetzt hier am Beispiel der Fürbitte gemacht. Das kann ja meine konkrete Anregung sein jetzt für die nächste Woche. Ja, Kirche, Gemeinde, auch unsere Gemeinde lebt davon, dass einer für den anderen betet. Wer das dem anderen versagt, der versagt ihn mit dem Christendienst. Christus hat es doch auch für uns gemacht und wir können es ein wenig auch tun. Also die Einladung für jemand, für andere zu beten. Ich fasse nochmal zusammen. Klare Ansagen, das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Und drittens, der schuldige Dienst an Gott und den Glaubensgeschwistern am Beispiel der Fürbitte, wie wir hier an diesem Gleichnis lernen können. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.